Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn von Amittai. Er sagte zu ihm: Geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarschisch in Spanien fliehen, um dem Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffo fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Da schickte der Herr einen Sturm aufs Meer, der war so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung ins Meer. Jona war nach unten gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Kapitän kam zu ihm herunter und sagte: Wie kannst du schlafen? Steh auf, ruf zu deinem Gott, vielleicht hilft er uns und wir müssen nicht untergehen. Die Seeleute wollten durch das Los herausfinden, wer an ihrem Unglück schuld sei. Da fiel das Los auf Jona. Sie bestürmten ihn mit Fragen: Sag uns, warum sind wir in diese Gefahr geraten? Wer bist du eigentlich? Was für Geschäfte treibst du? Zu welchem Volk gehörst du? Und wo ist deine Heimat? Jona antwortete: Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gottes des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Er sagte ihnen auch, dass er auf der Flucht vor dem Herrn war. Da bekamen die Männer noch mehr Angst und sie fragten ihn: Wie konntest du das tun? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und uns verschont? Denn es war inzwischen noch stürmischer geworden. Jonas sagte: Werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Die Seeleute machten einen letzten Versuch, durch Rudern das Land zu erreichen. Doch sie schafften es nicht. Denn der Sturm tobte immer heftiger. Da beteten sie zum Herrn: Herr, strafe uns nicht, wenn wir diesen Mann jetzt opfern müssen. Rechne uns seinen Tod nicht als Mord an. Es war dein Wille und alles, was du willst, geschieht. Dann nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und sofort wurde es ruhig. Da packte sie alle große Furcht vor dem Herrn. Sie schlachteten ein Opfertier für ihn und machten ihm Versprechen für den Fall ihrer Rettung.
Was für eine Vorlesestimme. Wow. Jona, ich weiß tatsächlich nicht, ob ich schon mal über diesen Text gepredigt habe oder diese Geschichte. Dabei gehört sie eigentlich zu den bekanntesten der Bibel. Vielleicht ist das auch der Grund, dass ich es noch nicht gemacht habe. Man glaubt schon zu wissen, worum es geht bei Jona. Einer soll nach Ninive den Untergang ankündigen und dann kommt der Sturm, weil der abhaut, der Wal und so weiter. Dann geht er doch hin. Man kennt die Geschichte. Man assoziiert vielleicht auch so ein bisschen Kindergeschichte. Total unterschätzt diese Geschichte, zumindest von mir. Dieses Buch ist eigentlich großartig. Ich habe mich in den letzten Tagen ein bisschen in das Buch verliebt, auch wenn ich jetzt nur das erste Kapitel intensiver bearbeitet habe. Und dann habe ich gemerkt, viele vor mir waren schon verliebt in diese Geschichte und wenige haben sie unterschätzt. Wusstet ihr, dass diese Geschichte im Koran vorkommt? Nicht ganz genau so, aber die wesentlichen Elemente stecken drin. Es gibt in Mosul ein Jona-Grab mit Moschee drüber, hat der IS 2014 oder so zerstört. Ich sage ein Jona-Grab, weil es gibt noch andere im Raum Palästina, Israel da irgendwo. Und was ich auch nicht wusste, viele frühchristliche Gräber, wenn man da so in den Katakomben unter Rom und so, wenn man da so sucht, dann sind viele frühchristliche Gräber bebildert mit Szenen aus dem Jona-Buch, vor allen Dingen diese Szene, wo sozusagen er gerade so, die Mannschaft schmeißt ihn da gerade so, oder auf den Bildern lässt sie ihn immer so gerade so runter über die Reling, und unten ist schon der Wal, der hat schon das Maul auf und so. Diese Szene ist oft auf christlichen Gräbern zu sehen. Die Geschichte war beliebt. Auch das Judentum, aus dem diese Geschichte ja kommt, aber an seinem höchsten Feiertag, Yom Kippur, wird unter anderem das Buch Jona vorgelesen. Und Jesus scheint Jona auch gemocht zu haben. Er identifiziert sich in gewisser Weise an einigen Stellen mit Jona. Diese kleine, kurze Geschichte, entstanden spätes drittes Jahrhundert vor Christus, hat Jesus was bedeutet. Und vielen nach ihm, vor ihm auch. So, vielleicht denkst du, oh Mann, also so eine Geschichte von einem Menschen, der von einem Walfisch verschluckt wird und dann 3 Tage in ihm überlebt haben soll und so, was soll ich von so einer Geschichte halten? Was soll ich mit ihr anfangen? Es hält auch keiner historischen Analyse statt. Falls das so ist, macht überhaupt nichts. Macht überhaupt nichts. Es geht der Geschichte gar nicht darum. Wenn du sagst, sorry, glaube ich nicht, ist mir zu märchenhaft, kannst du wunderbar mit der Jona-Geschichte klarkommen und in ihr unheimlich viel entdecken, was für dich wichtig ist und, wenn du möchtest, für dich und Gott wichtig ist. Diese Geschichte möchte nicht etwas Bestimmtes berichten, sie möchte zuerst mal etwas Bestimmtes lehren. Und sie macht das ganz zauberhaft. So, ich werde jetzt mein Bestes geben, euch ein bisschen mit dieser Geschichte zu umgarnen, zu fesseln, zu verkuppeln mit dieser Geschichte. Vielleicht gelingt mir das, weiß ich nicht. Und es mag unklug anmuten, wenn man jemanden mit einer Geschichte fesseln will, dass man dann so ganz plump vorgeht. Werde ich aber machen. Ich werde einfach schön Satz für Satz die Geschichte entlang gehen. Man nennt das eine Homilie. So, man krabbelt so quasi Satz für Satz in die Geschichte rein und schaut sich in dieser Geschichte um, hört sich in dieser Geschichte um, fragt sich, was sagt die mir, was sehe ich da, was entdecke ich da. Ich hoffe, das klappt heute ein bisschen. Ich werde auch nicht zeichnen, bewusst nicht. Ich glaube, das würde ablenken. Malt, ihr könnt auch die Augen zumachen, wenn ihr wollt, malt euch mal eure eigenen Bilder im Kopf. Bebildere die Geschichte mit deinen Bildern. Ich werde auch versuchen, das klappt natürlich nicht ganz, aber nicht viel mehr zu sagen, als was die Geschichte sagt. Oder sagen wir mal, was ich glaube, was sie sagt. So, gleich geht's los. Noch eins vorher zum Aufbau der Geschichte. Ich ahne schon, ihr denkt, Aufbau, Deutschunterricht, langweilig. Ja, ist aber wichtig zu sehen, dass sie einen hat für das Verständnis der Geschichte. Man kann sich ein bisschen in ihren Aufbau verlieben. Also, die Geschichte hat 4 Kapitel. Wir predigen immer über 1, dann 2, dann 3, dann 4. 4 Sonntage, 4 Kapitel. Die ersten 3 Sätze des ersten Kapitels, also heute, sind ziemlich ähnlich wie die ersten 3 Sätze des 3. Kapitels. Also, da ist so eine kleine Unterbrechung zwischen 1 und 2 und 3 und 4. Die ersten 2 gehören zusammen, die letzten 2 gehören zusammen. Es geht sozusagen im 3. Kapitel wie nochmal neu los. So. Im 1. Kapitel, also heute, kommen Leute vor, die in Not sind und um ihr Leben zittern und Gott um Hilfe bitten, im 1. Genauso im 1. des 2. Abschnitts, also 3. Kapitel, auch wieder. Leute, die um ihr Leben zittern und Gott um Hilfe bitten. Im 1. haben diese Leute einen Sprecher, den Kapitän. Im 3. Kapitel haben diese Leute einen Sprecher, den König. In den Kapiteln jeweils danach, also 2 und 4, da ist jeweils Jona mit Gott alleine und unterhält sich, wenn man so will, mit ihm. Und in diesen beiden Kapiteln, also 2 und 4, wo Jona mit Gott alleine ist, spielt immer ein Tier eine Rolle. Ein Walfisch, oder da steht eigentlich nur irgendwas von einem großen Fisch, und ein kleiner Wurm. So, die Geschichte ist wunderschön aufgebaut und gestaltet. Und ich habe eben gesagt, sie möchte etwas lehren. Das erkennt man alleine schon daran, dass sie auf eine Frage endet. Der letzte Satz im letzten Kapitel ist eine Frage. Und auf diese Frage läuft alles hinaus. Diese Frage stellt Gott dem Jona. Ich sage die Frage jetzt noch nicht, das wäre vorweggegriffen. Aber die stellt Gott dem Jona. Aber weil Jona nicht antwortet und es einfach dann Schluss ist, ist das die Frage, die sie dem Hörer stellt oder dem Leser. So, jetzt klettern wir rein in diesen zauberhaften Plot, wenn man so will. Erster Akt, Szene 1. Ich lese jetzt nach der Übersetzung von Luther. Da werdet ihr merken, da ist nicht alles ganz genauso wie in dem Text, den ihr eben gehört habt. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amitais. Die Story kann was mir selten gelingt, nämlich ohne Vorrede, habe ich jetzt schon 5 Minuten verbraucht, ne? Vollgas geben mit einem Kaltstart. Also, es geschah das Wort zu Jona, als ob wir den schon kennen, als ob wir wüssten, wer sein Vater ist, Amitai, ach so der. Als ob es gleich losgehen könnte und nichts mehr gesagt werden muss. Jona kennt man eigentlich nur dann, wenn man sich sehr gut in der hebräischen Bibel auskennt. Also, den kennt man aus dieser Geschichte, aber wenn man die Geschichte nicht kennen würde, aus einem anderen Zusammenhang kennt man sie nur, in einem kleinen Winkel kommt er vor. Ein Prophet dieses Namens, auch mit dem Vater dieses Namens, wird im 2. Königebuch erwähnt, zur Zeit Jerobeams des 2. Das wäre dann also 8. Jahrhundert. Die Geschichte wird im 3. aufgeschrieben oder spätes 3. und sie spielt irgendwo im 8. Jahrhundert. Dort wird allerdings von der Geschichte, wie wir Jona kennen, nichts erzählt. Über den Jona dort könnte man ganz kurz zusammengefasst sagen, es sind glaube ich auch nur 2 Sätze, die da stehen. Es waren beschissene Zeiten. Und anders als andere Propheten hatte er eine positive Botschaft, Jona, in diesem 2. Königebuch. Obwohl es ganz dunkle Zeiten ist, kündigt er dort was Positives an. So, wusstest du nicht? Ja, ich wusste es auch nicht. Die Jona-Geschichte funktioniert übrigens auch, wenn man das nicht weiß. Das ist auch das Schöne an ihr. Sie ist so abgeschlossen. Sie funktioniert einfach für sich allein. So, der Name Jona heißt Taube. Eigentlich müsste man die Jona sagen. Also, sie hat einen freundlich-friedlichen Namen, der Jona. So, also dieser gute Mensch hört jetzt von Gott Folgendes: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Ninive, da klingelt es wahrscheinlich bei uns sogar ein bisschen, vor allen Dingen bei den Lesern damals, dass das ausgerechnet Ninive ist. Das ist wichtig zu wissen. Die Hauptstadt des Assyrerreiches, das erste Großreich der Antike. Vorher gab es sowas nicht, so ein Reich mit so einer Ausdehnung. Sehr geschickte Machtpolitik, weit verzweigte wirtschaftliche Beziehungen, ein reiches Land und brutalem Krieg. Und Obacht, jetzt, wo das Jona-Buch verfasst wird, also 500-600 Jahre später, ist aber auch egal, wann genau, jedenfalls zu dem Zeitpunkt weiß jeder, die Assyrer haben Israel, genauer gesagt das Nordreich, mittlerweile vernichtet. Nicht da, wo Jona spielt, aber nachher haben sie es vernichtet. Also in der Geschichte wird ein Jona, eine Taube, mitten ins Zentrum einer Großmacht geschickt, die dann schon bald, und das ist historisch tatsächlich sicher, sein kleines Heimatland überrollen wird. So, was soll er übermitteln? Was ist die Botschaft, mit der er da hingeschickt wird? Das bleibt offen. In der Übersetzung vorhin haben wir gehört, kündige mein Strafgericht an, das steht aber nicht da. Da steht einfach, predige wieder sie. Genauer steht da sogar, rufe über ihnen aus, könnte man vielleicht noch dran hängen. Was genau ist ihm überlassen? Dieser Jona, der bekommt Gestaltungsspielraum. Mach mal, du wirst schon wissen, was du sagen wirst. Jetzt könnt ihr euch an dieser Stelle schon mal was einprägen, was ich glaube, was euer inneres Bild dieses Hauptdarstellers ausmalen sollte. Zumindest eine Seite von diesem Bild dieses Hauptdarstellers Jona. Er ist nicht nur, und das haben wir ja bei Jona schnell im Kopf, ne, dieser störrische Davonrenner, dieser erst im Walfischbauch Umkehrer, dieser Gerichtankündiger und dann stinkig werde, weil es irgendwie gar nicht kommt. Das habe ich schon vorgegriffen. Dieser Jona ist auch ein Freund Gottes. Der ist vertraut mit Gott. Gott vertraut ihm. Du wirst schon wissen, was du sagen wirst. Predige über die, wider sie, gegen sie, über sie. Jona ist ein Freund Gottes und diese Freundschaft ist spannungsgeladen. Manchmal ist die Freundschaft mit Gott eine spannungsgeladene Sache, eine Zerreißprobe. Jona ist ein schwieriger Freund, Gott ist auch ein schwieriger Freund. Man kann Jona unsympathisch finden und kleingeistig und auch unfreiwillig komisch, wie er da so vorkommt in dieser Geschichte. Man kann sich aber auch, und dafür möchte ich euch gewinnen, so ein bisschen in ihm wiederfinden, also beides. Der ist innerlich zerrissen. Er hat einen gravierenden Konflikt mit Gott und den darf man haben. Die Freundschaft mit Gott ist ja deshalb manchmal so schwierig, also unter anderem, weil in der Welt Dinge passieren, wo man sich fragt, warum Gott, man versteht in diesen Dingen, die da passieren, Gott nicht so richtig. Weil der mächtige Freund nicht handelt oder so spät handelt. Und jetzt denk mal über diesen Satz nach, der jetzt kommt. Er sagt ihm ja nicht, was er sagen soll, aber er sagt ihm schon den Grund. Denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Also Ninive steht für so eine kollektive Bosheit, ne? Die hat sich, also da steht, ist vor mich gekommen. Da steht genau genommen, ist hochgeklettert. Die hat sich angehäuft. Der Pegel ist gestiegen. Das stinkt so langsam zum Himmel und jetzt ist es bei Gott angekommen. Ist vor mich. Jetzt, das scheint eine Zeit gedauert zu haben. Gott handelt verzögert. Der lässt das Böse wachsen und jetzt sagt er, oh, jetzt ist es vor mich gekommen. Das kann Freundschaft mit Gott belasten, wenn Gott kleine Sünden bestraft, der Gott sofort, sagt man so blödsinnig eigentlich, aber große offensichtlich. Jetzt denkst du, naja, das hat doch nichts mit Jona zu tun. Naja, doch, ganz im vierten Kapitel ahnt man, dass es in diese Richtung geht, was Jona für ein Problem mit Gott hat. So, Jona macht sich auf, steht dann da. Jona machte sich auf. Das ist ja, was ein guter Prophet macht. Gott redet und er zögert keine Sekunde, er macht sich auf. Und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen. Diese Szene ist so schön. Er hört Gott und er weiß sofort, was zu tun ist. Der überlegt ja gar nicht. Er weiß sofort, was zu tun ist. Andere Richtung. Andere Richtung. Da steht wörtlich wieder, weg vom Angesicht des Herrn. Und seit es diese Geschichte gibt, haben sich Leute gefragt, warum? Warum weiß er, ich muss nach Tarsis, wenn Gott nach Ninive will. Ich muss nach Westen, wenn Gott nach Osten geht. Hat er Angst? So war das in den Kindergeschichten, so kam das bei den Kindergeschichten bei mir an. Ja, da hat er Angst vor den bösen Niniveniten. In gewisser Weise hat er Angst, aber nicht um sich selbst. Im letzten Kapitel wird der Grund verraten. Und ich muss mir jetzt auf die Zunge beißen, um nicht zu sagen, warum es so ist, weil dann ist die Pointe weg. Und die muss ich Lisa überlassen fürs vierte Kapitel. Nur so viel, es hat damit zu tun, dass er Gott gut kennt. Nicht, dass er ihn nicht so gut kennt, sondern es hat damit zu tun, dass er ihn ziemlich gut kennt. Ich habe überlegt, ob ich es jetzt nicht doch sagen soll. Weil man denkt ein bisschen in eine falsche Richtung, wenn man das nicht weiß. Aber am Anfang von der Geschichte ist das, glaube ich, okay. Heute denken wir mal einfach, wir wissen es nicht. Vielleicht ist es manchmal auch so, dass es gute Gründe gibt zu gehen, aber die kennst nur du selbst. Er kennt Gott als Freund und ahnt seine Pläne und liegt sogar damit richtig und deshalb will er weg. So, dann geht's weiter. Er kam hinab nach Jaffo und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihm nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Tarsis. Man weiß nicht wirklich, wo das war. In der Übersetzung eben, das war übrigens dann keine Übersetzung, das war eine Übertragung, nehme ich mal an, heißt es in Spanien, das ist aber nur eine Vermutung, man weiß heute nicht, wo das ist oder war. Weit weg im Westen, deswegen ist Spanien nicht so schlecht. Hinter den sieben Bergen könnte man sagen, weit weg. Von Tarsis sagte man in anderen Texten, das sei ein Ort, da hast du von Gott noch nie gehört. So, da will er hin. An einen Ort, wo du nichts mehr von Gott hörst. Und so Orte gibt es ja. Ne? wo du hingehst, wenn du echt mal Ruhe brauchst vor Gott. So, und dem, was der so will. Und wenn du mal den Kontakt blockieren willst, Gott, den Gott-Kontakt mal blockieren, Spamfilter irgendwie, die Mails nicht mehr lesen. So, Jona hat auch nicht die Vorstellung, er könne vor Gott fliehen im Sinne, dass es einen Ort gäbe, wo der jetzt nicht hinreicht. So nicht. Aber nicht immer und überall hast du Gott vor Augen und in den Ohren. Da gibt es Orte, da bist du weiter weg. Weit weg vom Herrn. Kannst du das ein bisschen verstehen, dass er das will? Auch wenn du den Grund nicht genau kennst, aber kennst du das? So, Tarsis ist auch eine schöne Stadt, soll gewesen sein. Er bucht eine Überfahrt. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Jonas Freund ist ein mächtiger Freund und wörtlich steht da, der wirft einen Wind aufs Meer. Er wirft ihn aufs Meer und dort entsteht dann durch den Wind ein Sturm. Die sind ein ungleiches Paar, Jona und Gott, diese beiden Freunde. Er hat ja so keine Chance, der kleine Jona. Von Anfang an ahnt man ja, das kriegt er nicht hin. Gott wirft ihm Naturgewalten in den Weg und die kleine Taube kommt in echte Turbulenzen. Was ist Gott für einer? Der lässt den nicht gehen. Man könnte sagen, Gott ist ja irgendwie unerbittlich und unnachgiebig und aufbrausend und so. Ja, in der Geschichte schon. Gott ist ziemlich nachdrücklich im Delegieren, ne? Er hatte diesen Auftrag, der lässt den nicht aus den Zügeln da. Man könnte sagen, das ehrt den Menschen, dass er ihn so beteiligen will, ihn meint zu brauchen. Das ist aber auch anstrengend. Diese Sache mit Ninive könnte Gott doch auch, man könnte doch mit weniger Aufwand, wozu braucht er jetzt diesen kleinen Propheten da? Könnte er doch selber machen. Dann wäre die Geschichte mit Jona halt vorbei, dann geht sie mit einem anderen weiter oder mit keinem. Egal, und Jona würde friedlich. Vielleicht auch ein bisschen Gott vergessen, möchte er ja auch in Tarsis da am Ende der Welt vor sich hinleben. Aber Gott lässt den nicht. Der hängt irgendwie an ihm. Die beiden haben eine Freundschaft mit heftigen, sagen wir mal, Kommunikationsschwierigkeiten. Aber einer von beiden lässt den anderen nicht los. Obwohl der das gern hätte. So. Und in diesen stürmischen Konflikt zwischen Gott und Jona geraten jetzt Unbeteiligte. Die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Die jüdische Auslegung hat später vermutet, dass alle der damaligen Nationalitäten auf diesem Schiff versammelt gewesen seien. 70, glaube ich. Ja. Für diese Vermutung gab es keinen richtigen Grund, außer den, dass die Idee dahinter ganz gut verstanden ist. Dass diese Seeleute ein internationales Team sind, sozusagen, das ist nicht zufällig so. Da ist der flüchtige Freund und da sind die Freund Gottes, und da sind die Vertreter der Menschheit sozusagen mit ihren verschiedenen Gottheiten. Und die kommen in Schwierigkeiten, weil der vor seinem Gott wegläuft. Alle sitzen im selben Boot, aber der Freund Gottes schläft. Alle sitzen im selben Boot, aber der Freund Gottes kriegt nichts mit davon, was diese Welt zerschlägt. Die vermeintlich Gottfernen, also man könnte ja im damaligen Sprachgebrauch sagen, die Heiden, die beten. So. Die normalen Menschen tun was. So. Die tun auch was. Die beten und die tun was Praktisches. Ladung über Bord, so, um die Sache hier zu retten. Er schläft. Das bleibt eigentlich im ganzen Buch über so, dass eigentlich, egal wer auftritt, die handeln alle vorbildlich, außer ihm. Also, die gehorchen sogar Gott, also diese Leute da auf dem Schiff, später die Leute in der Stadt. Ein Wind gehorcht ihm, dieser Fisch wird ihm gehorchen, ein Wurm, so. Nur Jona, der Freund Gottes, tut so wenig er kann. So viel er eben muss. Ich finde es so schön, dass solche Texte in der Bibel derer zu finden sind, die sich als Freunde Gottes verstehen. Jona, die Taube, die bringt mit Nichtstun ziemlich sympathisch, pragmatisch Andersgläubige in Gefahr. Da trat der Schiffsherr und sprach, zu ihm und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an, vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. So, das ist der Kapitän, von dem ich eben sprach, der Sprecher dieser Gruppe. Der Sprecher der Gruppe, die Menschen, die auf Gott hoffen, obwohl sie ihn nicht kennen. Im dritten Kapitel ist das dann der König. So, der weckt diesen Schläfer und jetzt mit dem Anliegen, jeder muss jetzt hier so seinen göttlichen Beistand anrufen. Konkurrenz dieser Götter ist für diesen Captain überhaupt kein Problem, auch kein Thema. Es geht jetzt nicht darum, welcher Gott wahr ist und welcher Glaube recht hat. Nee, es geht jetzt hier um Überleben. Und wenn einer von uns Hilfe von seinem Gott, dann sind wir alle gerettet. Schön, wie er Gott oder beziehungsweise wie er Gebet versteht. Oder sagen wir mal, so schön menschlich, wie er Gebet versteht. Vielleicht denkt dein Gott an uns. Also beten ist, sich in seiner eigenen Not bei Gott in Erinnerung bringen. Der hat mich vielleicht vergessen, er schaut gerade nicht hin und jetzt bete ich in der Hoffnung, dass der mich in den Blick kriegt. Herr Kapitän, Sie würden sich im Moment lieber weniger Aufmerksamkeit von Gott auf Ihr Schiff wünschen, wenn Sie wüssten, könnte man ja sagen, ne? Und noch was fällt einem auf in dieser Geschichte, oder mir ist es 25 Jahre, ich habe vor 25 Jahren Theologie studiert, das ist mir erst letzte Woche aufgefallen, oder ich habe es wieder vergessen, aber ich glaube noch nie. Es gibt noch eine Geschichte, die eine totale Parallele hat. Da sind nochmal Leute in einem Sturm und der, von dem sie denken, vielleicht könnte der helfen, schläft. Diese Rolle des Jesus mit seinen Freunden da im Boot, auf dem See Genezareth, wo es stürmt, ne? Und die haben Todesangst. Diese Rolle des Jesus ist der Rolle des Jona, die ist natürlich ganz verschieden, aber auf eine bestimmte Weise auch sehr ähnlich. Ein Freund Gottes auf einer Mission. Nur sind sie, Jesus und Jona, in ziemlich verschiedenen Richtungen unterwegs. Jesus lässt sich wecken und hilft, Jona wird geweckt, er betet nicht. Macht natürlich auch bei ihm keinen Sinn. Er weiß ja sozusagen, was Gott hier gerade abzieht. Und man muss sagen, alle Achtung, er bleibt bei seinem Kurs. Ne? Das stürmt, mag es stürmen, ich bin auf dem Weg nach Westen, nicht nach Osten. Einer sprach zum anderen, das sind jetzt diese Seeleute, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da habe ich als Kind immer gedacht, ach, was für ein Pech, echt. Also das ist überhaupt nicht sein Tag. Und man kann sich auch fragen, wie kommt ihr auf diese Idee? Hier Wasser schöpfen, Ladung über Bord, aber wir haben mal kurz Zeit zu losen, um wer es denn... Naja, so gehen dramatische Geschichten, ne? Diese Geschichte, die zieht sich jetzt um Jona zusammen, so. Und jetzt hat's ihn, wenn man so will, sein göttlicher Freund am Kragen. So. An der Stelle ist es dann vorbei für ihn. So. Der Ort, wo du Gott nicht mehr hörst und siehst, tief im Boot schlafend, schön in deinen Träumen oder weit im Westen in Tarsis. So. Jona erreicht diesen Ort einfach nicht. Es tut einem fast leid. Man wird es ihm fast gönnen. Es ist schon ein ungleicher Kampf. Und jetzt ist er am Ende, beziehungsweise ein bisschen tiefer geht es noch runter für ihn. Da sprachen sie zu ihm, sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Also er muss jetzt zu sich stehen und damit auch zu seiner, sagen wir mal, unseligen Freundschaft mit Gott. Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Also zum ersten Mal in der Geschichte hörst du Jona was sagen. Jona, die Taube, sagt, wer er ist. Ne? Und wer sein mächtiger Freund ist, den er nicht los wird. Und die Seeleute reagieren logisch. Wenn das stimmt, dann ist ihre Situation noch viel schlechter als gedacht. So. Da fürchteten sich die Leute sehr, und sprachen zu ihm, was hast du getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. An der Stelle ist der Text so ein bisschen holprig. Man denkt, nee, hat er ja nicht gesagt. Ne? Wird noch so nachgeschoben, vergessen zu erzählen, wenn man so will. Ist manchmal bei so alten Texten so. Und jetzt aber wie meisterhaft der Kontrast zwischen diesem nichts unternehmenden Jona, ja, sich auch irgendwie nicht beirren lassenden Jona und diesen wackeren, alles versuchenden Seeleuten gezeichnet wird. Fast fatalistisch ergibt er sich in sein Schicksal, aber er bleibt dabei völlig passiv. So, die letzte Chance zu entkommen ist Sterben, aber auch dafür wird er nichts. So, und diese Seeleute im Kontrast dazu. Er sagt, nehmt mich und werft mich ins Meer. Könnte ja springen, der Gute, aber nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dieses große Ungewitter über euch gekommen ist. Und die Leute? Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Die haben mehr Ehrfurcht vor dem Leben, vor Jonas Leben, wenn man so will, als er. Aber dann irgendwie geht's nicht mehr. Sie riefen zum Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu. Denn du, Herr, tust, wie dir's gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Episode 1 ist zu Ende, Stand der Dinge. Eine Handvoll, also wir sind jetzt am Ende von Episode 1, ne? Also Stand der Dinge, wo wir jetzt sind in der Geschichte. Eine Handvoll eigentlich unbeteiligter und eben noch gottferner Menschen hat eine Gotteserfahrung gemacht. Und der Freund Gottes sinkt in seinem Konflikt mit dem Schöpfer ins Dunkel des Meeres hinab. Und scheinbar haben Gott und Jona in ihrem Konflikt beide verloren. Scheinbar. In der nächsten Episode steckt Jona dann bis zum Hals in halb verdauten Fischresten und ist, das ist ein bisschen überraschend, dankbar.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.